das Nachdenken über den Sinn des Lebens und über das Sterben kann einen halt wirklich sehr stark vom Leben abhalten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like oder schreibt uns in die Kommentare. Vielen Dank.
Wir sind heute hier wieder in einem ganz anderen Setting als sonst, weil wir am Forum Glaube und Gesellschaft 2025 sind. Und hier mit dabei heute Esther Maria Magnis. Es freut uns sehr, dass du hier bei uns bist. Du bist auch eine der Referentinnen und hast heute in der Keynote-Session einen Text vorgetragen. Vielleicht kennen dich nicht alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Du bist Autorin, du bist Schriftstellerin, du bist Künstlerin. Vor 11 Jahren hast du ein Buch rausgebracht, das heißt «Gott braucht dich nicht». Und darin beschreibst du eigentlich so ein bisschen deinen Weg zurück zum Glauben deiner Kindheit. Du schreibst darin, dass du in deiner Jugend immer weiter weggekommen bist von diesem Glauben. Und dann geschieht etwas, als du 15 Jahre alt warst. Was ist da geschehen?
Du nimmst jetzt Bezug auf den Bruch, dass mein Vater krank geworden ist. Ja, weil vorher ist ja auch schon was geschehen, nämlich der Kinderglaube ist eigentlich, wie das glaube ich bei den meisten so ist, so ein bisschen eingeschlafen mit der Pubertät, wie das die meisten Menschen, glaube ich, kennen, dass man dann anfängt, Sachen zu hinterfragen, keine besonders schlauen Antworten bekommt. Also vielleicht auch die nette Mutter irgendwie im Kommunionunterricht oder in Firmengruppe gar nicht auf alles eingehen kann, was einen selber beschäftigt und man das auch nicht mal formulieren könnte wahrscheinlich. Bei mir waren das dann so philosophische Fragen, die ich nicht mal richtig stellen konnte, glaube ich. Und dann schläft das so ein oder man kriegt die nicht so richtig oder der Glaube bleibt wie so ein kleiner wabernder Nebel noch irgendwie da. Und dann ist mein Vater krank geworden und hat uns eben gesagt, irgendwann an Weihnachten, dass er sterben wird und nur noch 3 Wochen oder 3 Monate zu leben hat. Und das hat, glaube ich, das hat dann noch mal etwas ausgelöst, von dem ich glaube, dass viele Menschen, dass es der Grund ist, warum viele Menschen sich Gott nicht zuwenden. Zumindest habe ich das bei einer Freundin gerade erlebt. Nämlich, was es ausgelöst hat, war, dass wir Geschwister unseren ganzen Kinderglauben, den wir hatten, so zusammengekrallt haben. Und unsere ganze Existenz und alle Möglichkeit, was wir so aus der Bibel kannten, diese Heilungswunder und die Möglichkeit, dass es wirklich Gott gibt und dass er vielleicht tatsächlich eingreift in diese Welt, das haben wir zusammengesammelt und uns, oder das hat sich in uns, irgendwie ist das gewachsen und das haben wir dann vor Gott gebracht oder uns da auf Gott geschmissen. Und ich glaube, das ist so ein Schritt, den viele Menschen, die lieber in diesem Wagen bleiben, es könnte sein, dass es einen gibt, aber ich weiß nicht genau, das ist ja ein schrecklicher Schritt, das zu machen. Weil in dem Moment, wo ich das mache, kriege ich eine Antwort oder ich kriege sie nicht. Und dann entscheidet sich etwas, was so existenziell ist und so schlimm ist, wenn keine Antwort kommt, dass man das lieber, und deswegen ist es gar nicht so unvernünftig, und ich glaube, dass das, was viele Menschen in unserer Gesellschaft machen, lieber aufs Altenheim verschiebt und lieber in dieser langen Wagen so. Man hat ja gehört, dass wenn es Gott gibt, also in Europa, dann ist er auch total gut und dann wird er mich auch sicher in den Himmel nehmen und so weiter. Dass man dieses vage Gefühl, dass man das sich erhält, als wirklich mit seiner Existenz sich reinzuwerfen und das im Grunde mal auszuprobieren, ob es ihn gibt oder nicht. So. Und viele Menschen haben, glaube ich, auch, also ich weiß aus so Gruppen, die ich kenne aus der Kirche, viele Menschen haben zuletzt gebetet, als die Eltern sich haben scheiden lassen oder sowas. Also da manche Kinder haben diese Erfahrung schon gemacht, dass dann eben nicht das passiert ist, was sie sich gewünscht haben. Und das, das war so mit 15, dass wir uns da einmal ganz reingeworfen haben und alle Reserven von Glauben zusammengenommen haben. Ja.
Genau. Und ihr habt eben diesen existenziellen Sprung da gewagt. Und der wurde aber dann enttäuscht.
Ja, der wurde erstmal nicht enttäuscht. Der wurde dann enttäuscht, als mein Vater starb, das stimmt. Aber wir haben also zusammen gebetet und da ich kann das nicht genau beschreiben, dazu müsste man halt einfach dieses Buch lesen, weil ich, ja, das, da haben wir ja schon drüber gesprochen, deswegen wollte ich auch immer nicht in so einen Podcast kommen oder so, weil es mir immer, für mich ist es total komisch, darüber zu sprechen, als Person und das nicht als irgendwie eingerahmtes, sprachliches Ding zu betrachten. Das fällt mir irgendwie leichter. Jetzt das selber zu erzählen, ist für mich dann, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich da über uns so viel erzählen möchte. Aber im Buch steht es drin in der Form, wie ich irgendwie das mag. Und und mein Vater ist dann gestorben. Und insofern ist es dann doch eben da dran zerbrochen, eigentlich alles, der ganze Glaube. Ja.
Und dann warst du in dieser Zwischenzeit oder eben in dieser Zeit, wo der Glaube dann irgendwie weg war. Du beschreibst das sehr schön im Buch. Und für die Leute, die das gerne lesen wollen, ich kann es nur empfehlen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Aber da beschreibst du eben diese Leere, die sich da auch aufgetan hat. Und diese Hinnahme auch einer gewissen Sinnlosigkeit, auch gerade im Tod drin. Und du beschreibst, wie dann später auch der Glaube zurückgekommen ist. Und das war nicht so ein Riesen-Event auf einmal plötzlich, sondern du hast irgendwie gemerkt, dass die Realität wirklich ist. Also dass es etwas gibt, dass diese Liebe, die man irgendwie intuitiv auch spürt oder zu Leuten hat, und dass das grundiert und fundiert ist in der Wirklichkeit und dass da dem etwas entsprechen muss. Ich finde das spannend, du hast das auch jetzt beim Forum in einem Text ausgedrückt, wo du immer wieder über den Tod auch sprichst und über diesen Einschnitt, den der Tod für uns Menschen darstellt. Und gleichzeitig sagst du, die meisten Menschen, die setzen sich damit gar nicht wirklich auseinander. Vielleicht dazu eine Frage. Was glaubst du, wieso ist das so? Leben wir vielleicht im Westen in einer Zeit, wo wir den Tod vergessen haben?
Ich weiß das nicht so genau. Ich habe da noch nicht so viel drüber nachgedacht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man dass auch das eigentlich eine ganz kluge Entscheidung ist, wenn man gar nicht gläubig ist. Dann muss man, glaube ich, bestimmte Dinge muss man verdrängen oder muss man beiseite lassen. Also das Gehirn arbeitet ja auch so, dass man bestimmte Handlungen einfach blind macht. Man kauft irgendwie immer das gleiche Spülmaschinensalz oder so, um dann über größere oder wichtigere Dinge nachzudenken. Und der Tod ist einfach ein, also Soziologen würden das, glaube ich, dann nochmal anders beschreiben, aber ich würde es beschreiben als ein wirklich großer, also das Nachdenken über den Sinn des Lebens und über das Sterben kann einen halt wirklich sehr stark vom Leben abhalten. Und deswegen ist das wahrscheinlich eine naheliegende Umgangsweise damit, ihn zu verdrängen. Es ist gleichzeitig interessant, dass Psychologen wiederum ja heutzutage sagen, dass man sich damit auseinandersetzen muss und dass man, dass Resilienz irgendwie bedeutet, dass man glaubt, dass es gut ausgeht alles am Ende. Aber also so breit gesellschaftlich weiß ich gar nicht, was passiert. Aber ich glaube, dass es, wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt, nimmt es einem wahnsinnig viel Energie. Ich habe das gemacht und ich bin froh, dass ich mein Abi noch hingekriegt habe. Also weil das war eben in dieser Zeit, nachdem mein Vater gestorben ist. Und man hat dann eigentlich kaum noch Kraft, finde ich, für was anderes.
Was war für dich persönlich dort, auch wenn du dich auseinandergesetzt hast mit dem Tod. Für dich war das der Tod deines Vaters in dem Moment, also der Tod eines anderen, der diesen Einbruch und diese Zäsur bringt. Es gibt philosophische Strömungen, die sagen, es ist das Nachdenken über den eigenen Tod. Und doch, persönlich habe ich das Gefühl, das kann so zu einem Gruseln führen, sich vorzustellen, ich bin dann nicht mehr, ich bin weg. Und doch scheint es mir der Tod eines geliebten Menschen zu sein, der letztlich dann doch irgendwie schlimmer ist. Wie siehst du das? Würdest du da zustimmen? Würdest du sagen,
Ich weiß es nicht genau. Ich kenne eben beides. Und ich glaube, es gibt ein paar Menschen, die das auch erleben. Und ich finde das auch geistlich ein total interessantes Phänomen, was ich gerne mal ich habe da noch nicht viel drüber gelesen, aber diese, also die Erfahrung, wenn ein Mensch stirbt, den man liebt, das ist einfach und klar, das ist einfach grauenhaft so. Das Nachdenken über die Zerstörung vom Ego, ja, ist, das ist ja Teil eigentlich unseres christlichen Glaubens, der auch positiv ist. Aber die komplette Zerstörung von allem, auch weil, also in dem Moment ist ja dann auch die Welt irgendwie sozusagen zerstört, wenn jemand stirbt, also wenn das Bewusstsein stirbt, was die Welt irgendwie abbildet und trägt und sieht. Das ist dann, das erlebe ich manchmal so, wenn ich nachts im Bett liege und wie eine Gegenerfahrung zu irgendwelchen schönen geistlichen Dingen. Und das finde ich total faszinierend, weil ich habe das Gefühl, ich habe als ich eben diese schweren Depressionen hatte, nach dem Tod meines Vaters, und ich dann irgendwie überlegen musste, was ich jetzt studiere. Ich habe angefangen, Psychologie zu studieren damals, aber davor war ich so schwer depressiv, dass ich nichts machen konnte. Und meine Mutter hat mich in den Zug gesetzt, um mich zu meiner Schwester zu bringen, nach Hamburg. Und die hat mich abgeholt und wir wollten dann irgendwie Unikram regeln. Oder im Grunde hat meine Schwester mich eingeschrieben. Und meine Schwester hat mich in ein Theaterstück mitgenommen. Da wurde von Camus die Pest aufgeführt. Also das ist ja gar kein Theaterstück, aber die haben das irgendwie umgeschrieben fürs Theater. Und was ich faszinierend fand damals und auch heute noch, wenn man so sich dieses existenzialistische, diesen existenzialistischen Blick auf die Welt anschaut, also der wirklich schrecklich ist, diese Sinnlosigkeit und das Absurde, was man aushalten muss. Und das zeigt Camus, finde ich, ziemlich gut. Und vor allem hat er aber also er sucht nach der Möglichkeit, dem heroisch zu begegnen. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht eigentlich eine mystische Erfahrung ist am Ende, das Absurde. Also man würde ja immer sagen, das ist so dieses Atheistische. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das dabei bleiben, ob das einfach nur ein Gedanke ist, dass man die Welt grau sieht und also eben verloren. Weil Camus das eben auch so darstellt, dass man dem eigentlich heroisch begegnen muss, in Gemeinschaft mit den anderen und es irgendwie so austrägt, das Schreckliche und das Absurde unserer Existenz. Also das Absurde ist ja letztendlich, dass wir die Augen aufschlagen, dass wir Bewusstsein haben, dass wir nach Sinn suchen und dann suchen und dann gibt's da keinen. Es ist ja krank. Also wie so entwickelt sich ein Wesen, was eigentlich so was Selbstmörderisches am Ende in sich drin hat, dass man, weil man keinen Sinn findet, vom Hochhaus springt. Also irgendwas ist ja, ist schrecklich an dieser Sinnsuche. Und das war etwas, was Camus auch ganz stark empfunden hat, dieses Absurde. Und dieses Absurde, finde ich, ist dieser Moment, im Bett zu liegen und diese Zerstörung zu erkennen oder zu spüren. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Da habe ich mich gefragt, ob das eben nicht Teil einer Wirklichkeit ist, die man da eigentlich wahrnimmt. Also keine Ahnung, das ist ein großes Fass und ich habe keine Antwort darauf. Ich habe da eigentlich auch nur Fragen dran. So.
Aber ich finde das sehr spannend. Also in der christlichen mystischen Tradition gibt es ja genau diese Erfahrungen. Bei Johannes vom Kreuz, die dunkle Nacht der Seele. Also dass in diesem Aufstieg zu Gott kommt auch ein Moment der Nacht, wo man alleine ist und genau dieses Absurde auch verspürt. Und du hast jetzt gesagt, das Interessante ist eben bei Camus, aber auch sonst in dieser existenzialistischen Perspektive, der Mensch, der angelegt ist auf Sinn, der immer Sinn sucht und ihn dann irgendwie nicht findet. Du hast ihn aber gefunden oder hast du ihn nicht gefunden?
Also ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall nach was gegriffen, was ich da gesehen habe. Dass ich einen Glauben habe, so, ja, das habe ich schon. Dass mir das auch so sinnvoll erscheint, ja, das schon. Dass ich jetzt den Sinn gefunden habe, da habe ich jetzt eine Hemmung, das zu bejahen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich das damit dann anderen Menschen auch überstülpe. Weil ich einerseits das Gefühl habe, dass der Sinn einer ist, zu dem wir alle gehören irgendwie. Dass ich den nicht alleine mir persönlich geben kann, sondern entweder er ist da oder er ist nicht da. Also ich weiß nicht, meine kleinste Tochter schafft das auch, Dinge umzufunktionieren in Sachen, für die sie nicht gedacht sind. Ja? Und meistens gehen sie kaputt dabei. So, und deswegen glaube ich schon, dass es einen Sinn gibt, der in dem wir alle irgendwie getragen sind, der auch wahr ist für uns alle. Aber mir kommt der Schritt verrückt vor, zu sagen, ich habe den gefunden und euch den jetzt aufzusetzen. So, also ja, genau. Deswegen zögere ich jetzt da mit der Antwort. Aber ich habe auf jeden Fall mich irgendwann entschieden, an Gott zu glauben. Das war aber vor allem das war noch nicht mit dem Sinn, glaube ich, hing das zusammen, sondern es hing damit zusammen, dass ich weiß nicht genau, wie andere das machen, aber ich brauchte das intellektuell. Also indem ich den Gottesgedanken rausgestrichen habe aus meinem Denken, ist ja die unsichtbare Welt verloren gegangen. Ich habe dann auch nicht mehr an die Seele geglaubt und ich habe nicht mehr dran geglaubt, dass es auch nicht, dass wir eine Würde haben oder sowas. Das waren alles so abstrakt zugesprochene Dinge, aber die waren nicht sichtbar, das war nicht materialistisch. Mein materialistisches Weltbild war halt materialistisch. Und ich kam dann aber irgendwann eben in die Schwierigkeit, dass es für mich, weil mein Bewusstsein und mein Geist nicht messbar waren, und ich den auch nicht wirklich ernst nehmen konnte und ich geglaubt habe, wir sind eben, also durch die Evolution ist das alles entstanden, auch unser Bewusstsein und auch wie wir die Welt betrachten. Und die Evolution ist etwas, die auswählt oder nach, was braucht der Mensch, um zu überleben. Also ist habe ich keine Wahrheitserkenntnis eigentlich, sondern das, was ich erkennen kann, sind nur Sachen, die mir dienen, um zu überleben, aber nicht Wahrheit. Und dann ist auch, also die Frage nach dem, was ist gut und was ist böse, ist für mich dadurch gestrichen worden, weil ich war einfach ein Tier, was evolutionär drüber nachdenkt oder nicht drüber nachdenkt, sondern überleben will. Und weiter ging Bewusstsein und Geist nicht. Und deswegen konnte ich irgendwann auch gar nicht mehr ernst nehmen, dass das jetzt ein Tisch ist und das eine Tasse, weil das ja alles nur evolutionär gebaut war, damit ich das nächste Steak finde. Oder also ich will das jetzt nicht so plump ausdrücken, weil das ist schon auch eine Sicht auf die Welt, die ich auch respektieren kann. Also auch eine materialistische Sicht auf die Welt. Ich kann das schon respektieren, weil ich da mich auch zu lange drin aufgehalten habe und weil die mich selber auch zu sehr fasziniert. Aber den Schritt, um überhaupt die Welt betrachten zu können, dazu musste ich das Unsichtbare, das hier in der Welt Esther heißt, benennen, ernst nehmen und irgendwie da einen Anker reinschlagen und sagen, okay, von hier fange ich jetzt an. Und deswegen war es gar nicht erst die Sinnsuche, glaube ich, dass ich mich Gott wieder zugewandt habe, sondern ich musste, um überhaupt wieder anfangen können zu denken und Dinge betrachten zu können, annehmen, dass es eine Wahrheit gibt, die außerhalb von mir und meinem Bewusstsein liegt. Und auch wenn ich die vielleicht nur streife, dass es aber ein Bewusstsein gibt, in dem alles, was ich sehe, aufgehoben ist in der wahren Form. Oh, ich weiß nicht, ob das zu crazy klingt, aber... Das ist quasi
auch deine Wahrnehmung oder dann auch deine Frage nach Sinn ist mehr als irgendwie ein evolutionärer Wurmfortsatz, der keinen Zweck hat, sondern es korrespondiert
mit
irgendetwas, ohne dass du es erfasst.
Genau, also mit der Annahme, dass es eben irgendwie Wirklichkeit gibt und dass ich auch Teile davon erkennen kann, super bescheiden, aber irgendwie schon ein bisschen. Und also ich brauchte das auch, ich konnte gar nicht wissenschaftlich mehr dann denken. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ein bekanntes Problem in der Philosophie. Ich hatte das aber wirklich ganz, also ich hatte das ernsthaft. Ich konnte, das war jetzt für mich kein Schreibtischproblem, sondern das war entweder höre ich jetzt auf zu denken oder ich muss einen Schritt machen, intellektuell, um wissenschaftlich arbeiten und lernen und weiß nicht was zu können.
Ich finde das sehr faszinierend. Nietzsche hat einmal den schönen Satz geäußert, wir brauchen die Kunst, damit wir an der Wahrheit nicht zugrunde gehen. Und die Wahrheit für ihn war, dass es keine Wahrheit gibt, weil es diese korrespondierende Dimension nicht gibt.
Also er hat gesagt, wir brauchen die Kunst,
damit wir an der Wahrheit nicht zugrunde gehen.
Damit wir an der Wahrheit.
Und ich finde es spannend, weil du etwas Ähnliches beschreibst.
Oh, und weil die Wahrheit ist, es gibt keine Wahrheit.
Brauchen wir die Kunst, um überhaupt leben zu können. Und ich finde es spannend, weil es ist ein bisschen, du beobachtest etwas Ähnliches und sagst, du hast selbst diese existenzielle irgendwie Not durchgemacht und diese, wenn nichts mehr korrespondiert, dann gibt es auch keine Wahrheit mehr. Und muss es dann irgendwie eben, du sagst jetzt, du hast wieder an Gott geglaubt, schon nur, um irgendwie diese Korrespondenz wieder zu erlangen.
Ja, und um diesen Satz sagen zu können. Du kannst ja nicht sagen...
Wir brauchen die Kunst, damit wir an der Wahrheit nicht zugrunde gehen.
Genau, also das setzt ja voraus, dass man irgendwie die Wahrheit hat. Und das hatte ich nicht. Ja. Ich hatte die nicht. Ja. Ja. Und das ist auch nicht schlimm, wenn man die Wahrheit nicht hat, aber man braucht irgendeinen Anhaltspunkt. Und man kann jetzt sagen, okay, dieses arme Mädchen war wirklich schwer depressiv und da war ein bisschen was kaputt im Kopf. Aber es ist etwas, was Materialisten heutzutage, auch moderne Atheisten, zum Teil, also so jemand wie Sam Harris nicht, der versucht, andere Wege irgendwie zu gehen. Aber das wird auch, also das anerkennen Atheisten schon, dass das ein Problem ist. Auch der Nihilismus eigentlich, in den das bei mir dann geführt hat. Ja, weil für mich eben der Ausgangspunkt von, das ist ein Tisch, das ist ja Common Sense, das hat mir nicht gereicht, weil dazu fand ich uns schon zu irrig in vielen Annahmen, uns Menschen. Und ich weiß gar nicht, wie man das, also wie Menschen das, also Philosophen das sonst für sich lösen, probiert ja jeder irgendwie anders, aber ja, genau. Und deswegen ist dieser Satz mit der Wahrheit, also wenn man nicht glaubt, dass es Wahrheit gibt, dann kann man keinen wahren Satz machen und dann ist schon das schon ich zu sagen, nicht mehr wahr. Und, oder beziehungsweise den Schluss muss man vielleicht auch nicht machen, dass es nicht mehr wahr ist. Na doch, wahrscheinlich schon.
Ja, es gibt dann eben Deutungen, die sagen, Nietzsche ist tatsächlich daran zugrunde gegangen. Mhm. Eben an diesem Fehlen einer Korrespondenz. Und deshalb ist jede Suche, auch seine eigene Suche nach Wahrheit, ist im Letzten, hat kein Fundament mehr. Mhm. Weil auch zu sagen, es gibt keine Wahrheit, ist natürlich ein Wahrheitssatz. Aber der noch spannendere Teil finde ich die Kunst, weil du bist ja als Schriftstellerin auch jemand, der Kunst macht. Und für dich ist es auch so ein bisschen, oder du hast gesagt, du brauchst das auch irgendwie, oder das ist die Art und Weise, wie du dich ausdrückst. Vielleicht wäre es spannend, da noch ein bisschen was zu hören, was geschieht, wenn du schreibst.
Ja, witzig. Ich hänge gerade noch an Nietzsche, dass er daran vielleicht zugrunde gegangen ist. Irgendwie tut mir das so leid. Ich hab das Gefühl, dass man das wahrscheinlich auch gar nicht weiß, was genau war. Also ich hatte irgendwie auch Sorge, dass ihm das jemandem zuzusprechen. Auch wenn ich das mir selber schon sagen, also auch wenn ich das über mich selber sagen kann, dass ich, dass diese nihilistischen Gedanken schon sehr an die Substanz von einem gehen tatsächlich. Aber ja, sag noch mal deine Frage mit dem Schreiben.
Dein eigenes Schreiben, du hast gesagt, du sprichst weniger gerne über diese Erlebnisse, sondern das Schreiben ist für dich eine Form, die du gefunden hast, um damit irgendwie umzugehen. Wie funktioniert das bei dir? Setzt du dich hin und beginnst einfach mal zu schreiben? Oder?
Also das ist für mich keine gute Form, um mit dem Tod meines Vaters und meines Bruders umzugehen. Okay. Ja, leider nicht.
Aber um das mitzuteilen, oder?
Nee, das ist auch, meine Therapeutin würde auch jedes Mal sagen, auch vor den Studientagen, lassen Sie das doch bitte einfach besser. Okay. Und auch um Ihre Nerven zu schonen. Aber nee, ich glaube, dass es das gibt. Das werde ich auch oft gefragt und wird auch oft unterstellt. So, jetzt haben Sie sich das mal so richtig schön von der Seele geschrieben. Das ist das aber nicht, weil sich Sachen von der Seele schreiben ist, glaube ich, noch mal was anderes. Also für mir ist das total schwer gefallen. Gott braucht dich nicht zu schreiben. Da habe ich 4 Jahre gebraucht und ich habe das zwischendurch so gehasst. Und der einzige Grund wirklich, warum ich das zu Ende geschrieben habe, ist, weil ich den kompletten Vorschuss verballert hatte und das nicht zurückzahlen konnte und wusste, so, das war der einzige Grund. Ich hätte das sonst abgebrochen. Ich habe echt Nächte im Bett gelegen da und gedacht, oh Gott, wie kann ich denn das jetzt, wenn ich jetzt als Floristin anfange? Also es war so, ich habe das nie angesprochen bei meinem Lektor, aber...
Also du hast schon die Monate, wie lange müsste ich als Floristin arbeiten, um das abzuziehen?
Ja. Ich bin auch gar nicht Floristin, ich kann das nicht mal. Aber ich habe also so überlegt, was ich machen könnte, von wem ich mir jetzt Geld leihe und so. Aber weil ich das einfach nicht mehr schreiben wollte. Und da hat mir echt dann geholfen Christoph Schlingensief, den kennt ihr wahrscheinlich auch, oder? Das ist so ein Künstler gewesen, der auch an Krebs gestorben ist. Und der hat das Buch geschrieben, So schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Und ja, so ein paar Künstler haben mir geholfen, die irgendwie so ihre Wunde zeigen, aber auf eine künstlerische Art und Weise. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man, das hat mir einfach dann geholfen. Ich habe gedacht, ja, das Schwierige an Gott brauchte ich nicht, war für mich, dass ich da von mir, also dass ich gemerkt habe, ich kann gar nicht von Gott erzählen, ohne von mir selber zu erzählen. Also ich muss die Wirklichkeit irgendwie beschreiben, weil es halt da die ganze Zeit um dieses Thema ging. Und deswegen muss ich von mir erzählen. Und das fand ich sehr, sehr unangenehm. Und das Lustige ist nämlich, deswegen finde ich das auch unangenehm, in so einem Podcast zu sitzen und über meine Person und mein Leben zu erzählen, weil ich mit einem künstlerischen Abstand, so wie ich das in die Form, in die ich das gebracht habe, kann ich das auf den Tisch legen und da kann ich dann drüber reden und finde das interessant und höre mir von anderen Menschen an, ich weiß nicht, Professor Nägel, der diese schöne Rezension geschrieben hat darüber oder irgendwie im Deutschlandradio, dann höre ich mir so Rezensionen an und denke, ach, interessant, ja, das lesen die da drin. Ja, das wusste ich gar nicht, dass ich das geschrieben habe. Und finde das, also wirklich, das kann ich so ganz gut betrachten. Aber ich fühle mich nicht so, als dass ich mit meiner Person jetzt missionieren möchte. Und ich habe vorher auch, bevor das Buch rauskam, wusste überhaupt keiner in meinem Umfeld, warum ich eigentlich jetzt an Gott glaube. So. Ich glaube, die meisten wussten nicht mal, dass ich an Gott glaube. Ich glaube tatsächlich, also oder viele wussten das nicht, ja.
Mhm. Verstehe ich dich richtig? Also die Schwierigkeit ist ja, du versuchst etwas von Gott zu sagen, musst dann irgendwie ein Stück weit über deine Geschichte reden, aber du versuchst eigentlich, das also ein bisschen transparent oder durchlässig zu werden, um irgendwie mit deiner Geschichte oder was da, wie diese Wirklichkeit dich ergriffen hat in deiner Geschichte, irgendwie ein bisschen die sichtbar zu machen.
Ja, mir fällt gerade ein, witzigerweise vor einem Jahr hier auf den Studientagen war doch Triegel da. Mhm. Und der hat es auch irgendwie, dieses Thema, habe ich den Eindruck, dass er sagt, er muss ja immer, wie nennt er das, nicht verifizieren, sondern er muss dann, er nimmt zum Beispiel, er malt irgendeine heilige Gruppe und nimmt seine Tochter oder er braucht irgendeinen Gegenstand aus der Wirklichkeit, aus seinem Leben, an dem er das, wie nennt er das, nicht verifizieren, sondern an dem er das rechtfertigen kann oder untersuchen kann oder so. Und ich glaube, dass ich das auch so mache, gerade wenn ich solche Texte schreiben muss, wie es jetzt, wenn es um Gott geht, muss ich das irgendwie, dass man sagt, was man weiß. Ich glaube, darum geht es irgendwie, dass man, und das ist ein Horizont, der jetzt gerade wieder aufgeht, habe ich den Eindruck, dass man erzählen darf, was man erfahren hat. Das war, glaube ich, in den 80ern, 90ern und auch in den letzten 10 Jahren noch nicht so, dass man dieses, was intellektuell weird und nicht so glaubhaft klingt, also eben spirituelle, religiöse Erfahrungen. Ich habe den Eindruck, dass das jetzt gerade wieder beginnt, dass man diesen Horizont dahin eröffnet. Also das war so zu und so eng und so langweilig und dicht in den letzten, ja, weiß nicht, die Jahre, die ich halt hier auf der Erde rumlaufe, also in Deutschland, dass man, und das verändert sich, glaube ich, gerade. Und auch witzigerweise, also einmal glaube ich, dass es sich ändert dadurch, dass die Physik nochmal also zeigt, wie verrückt die Wirklichkeit ist, so. Und es ändert sich auch in, ich glaube, es gibt, wie heißt dieser Philosoph, den finde ich ganz interessant, Metzinger, kennt ihr den? Es ist ein Bewusstseinsphilosoph, meine ich. Und der ist, soweit ich weiß, Atheist. Aber und auch die Frau von Sam Harris, Anneke Harris, die hat gerade, glaube ich, einen Podcast gemacht über, und Sam Harris gehört auch dazu, das sind ja alles eigentlich so berühmte Atheisten, die jetzt anfangen mit total östlichen Ideen, weil sie denken, dass man da die Spiritualität rausholen kann und die Religion beiseite lassen kann. Was auch nochmal ein interessantes Thema für sich ist. Aber die versuchen jetzt gerade das reine Bewusstsein zu untersuchen. Also was ist Bewusstsein? Das Bewusstsein an sich. Und das philosophisch und neurowissenschaftlich und so weiter. Und es öffnet sich sozusagen, es öffnet sich gerade einen Zugang zu unserer Erfahrungswelt, also die Anerkennung, dass unsere Welt halt eine Erfahrungswelt ist. Und das gilt für den Glauben schon auch. Wir haben in den letzten, ich glaube, im letzten Jahrhundert wurde halt der Glaube so viel verteidigt gegen eine relativ unterentwickelte Naturwissenschaft auch, also die ja wirklich echt in so Anfängen steckte, also die Neurowissenschaft oder so. Und jetzt öffnet sich das wieder. Und ich habe den Eindruck, dass das in der Theologie und also in der Philosophie diese Themen von was nehmen Menschen eigentlich wahr, welche Zugänge zur Wirklichkeit haben wir eigentlich, wie kann man Bewusstseinszustände beschreiben, dass das alles, dass es da jetzt wieder ein Interesse gibt für und eine Erlaubnis, da auch drüber zu sprechen, ohne dass es super peinlich ist.
Mhm. Ja. Also es gibt wieder die Möglichkeit, auch über religiöse und vielleicht auch komische Erfahrungen zu sprechen, ja, sagst du. Eine sehr komische Erfahrung war die Erfahrung der Auferstehung. Mhm. Und dieses Forum, da geht es ja um die Auferstehung Jesu, um die leibliche Auferstehung Jesu. Und du hast auch gesagt, ja, es gibt diese Zugänge und diese berühmten Atheisten, die benutzen da eher die östlichen Religionen. Ich fände es jetzt spannend, wieso hat dich gerade das Christentum, also jetzt jenseits davon, dass du so aufgewachsen bist, aber warum hat dich das Christentum so fasziniert? Warum bist du nicht einfach Buddhistin geworden? Weil, ne?
Das hängt tatsächlich damit zusammen, wo ich aufgewachsen bin, logischerweise, weil sonst wäre das Christentum auch noch ein bisschen ebenmäßiger verteilt auf der Welt. Ja. Aber also das war auf jeden Fall ein Punkt, ein Erkenntnispunkt, den ich hatte, als ich Religionswissenschaft angefangen habe, also vergleichende Religionswissenschaft angefangen habe zu studieren. Da haben mich eben alle Religionen gleichermaßen interessiert. Ich hatte den Gottesgedanken schon zugelassen, aber ich war Theist, ich habe aber nicht an Jesus irgendwie geglaubt. Und dann hat mich eben interessiert, was die anderen Religionen dazu sagen. Und ich habe irgendwann gemerkt, und das ist vielleicht keine befriedigende Antwort für viele, aber ich habe gemerkt, das war meine Annahme damals. Heute habe ich da nicht genug jetzt drüber nachgedacht, um sagen zu können, wie ich darüber denke. Aber damals war meine Annahme, dass alle Menschen, die aufrichtig Gott suchen, so war mein Gefühl von Gott jedenfalls, von Gott auch gesehen werden und auch irgendwie beantwortet, dass es irgendwie beantwortet wird. Und diese Religionen, habe ich damals gedacht, führen alle, es war erstmal so die Annahme, sie suchen alle nach Gott jedenfalls. Und ich habe dann gemerkt, okay, das sind total primitive Überlegungen, ja. Wenn ich Muslima werden will, muss ich jetzt erstmal Arabisch lernen. Kein Bock. Das Gleiche gilt, also ich habe schon gemerkt, dass so der Zugang, also im Buddhismus, überhaupt das östliche Denken nochmal ganz anders ist, obwohl es super viele Themen gibt, die mich da wirklich interessieren. Und also gerade die ganzen Themen Bewusstsein, weil der Buddhismus letztendlich, also weil sich das wirklich gut verbinden lässt mit menschlicher Erfahrung erstmal von Bewusstsein und Bewusstseinszuständen. Also mir war auf jeden Fall klar, ich werde nirgendwo, wenn es Schätze gibt, so tief tauchen können wie in meiner eigenen Herkunftsreligion. Also wenn es überall in den Religionen Schätze gibt und man will nach denen tauchen, so tief wie im Christentum komme ich nicht, weil das habe ich auch im Buch, glaube ich, geschrieben, das ist das, was ich so eingeschnarcht und ausgegrunzt habe und was überall um uns herum gewachsen ist und in unserer Kultur, in unserer Denkweise, in unserer Art, wie wir auch auf den Buddhismus gucken überhaupt, ja. Das ist ja eine westliche Weise, das ist nicht die östliche Weise, wie er sich selbst sieht. Und das alles wusste ich, ich muss intellektuell solche krassen Sprünge machen und ich müsste so komplizierte Wege gehen, um in den Koran reinzufinden oder um in diese buddhistische Denkweise reinzufinden, dass ich die einzige Chance habe, ist, in die Tiefe zu stechen, meiner eigenen Religion. Und das war der Ausgangspunkt, weswegen ich mich fürs Christentum ein bisschen mehr erstmal interessiert habe, so. Und dass ich aber mit Jesus, dass ich mich für Jesus interessiert habe, hing damit zusammen, dass ich einen jüdischen Philosophen gelesen habe. Und zwar heißt der, gleich habe ich es, ich muss noch einen Schluck Kaffee trinken, Moment. Hans Jonas, kann es sein? Ja. Der Gottesbegriff nach Auschwitz hat er geschrieben. Und das war das Thema, was mich ja interessiert hat. Wieso lässt Gott Leid zu? Weil mich das selber so betroffen hat. Also nicht so betroffen hat wie Hans Jonas und diese Frage nach Auschwitz. Aber das Leid trotzdem, also ich Teile vom Leid kennengelernt habe. Und Hans Jonas hat eben diese drei Gedanken, die es im Judentum gibt, dass Gott eben allgütig, allmächtig und verstehbar ist, ja, versucht irgendwie zusammenzubringen und hat gesagt, in Anbetracht von Auschwitz geht es nicht mehr. Entweder er ist gut und allmächtig, dann verstehe ich ihn nicht. Oder ich verstehe ihn und er ist allmächtig, dann muss ich sagen, in Anbetracht von Auschwitz, er ist definitiv nicht gut. Oder er ist gut und verstehbar, dann muss ich sagen, die Allmacht funktioniert nicht. Und er verzichtet dann mehr oder weniger auf den Allmachtsbegriff. Und das war etwas, was ich nicht richtig konnte, einfach aus meiner Wahrnehmung heraus. Ich kann das nicht anders beschreiben. Aus dem, wie ich als Kind Gott empfunden habe. Also Allmacht nicht im Sinne von, da sitzt jemand und kann alles platthauen, wenn er will, sondern Allmacht im Sinne von, so wie Leben irgendwie auch ist. Also etwas, was einfach durch seine Präsenz so stark ist, dass es Dinge mit sich zieht und entstehen lässt. So ging das in die Richtung irgendwie. Und dann habe ich bei Hans Jonas gelesen, dass Gott sich, also der, das geht dann in verschiedene Richtungen bei ihm, aber das eine, ein Satz war so, Gott hat sich entäußert, seine Allmacht entäußert, um sich dem Werden anheimzugeben. Und irgendwie hing mir dieser Satz total nach und da bin ich irgendwann mal nachts wach geworden und habe irgendwas auf dem Papier gekritzelt, was ich da verstanden hatte. Und am nächsten Tag habe ich das gelesen. Ich habe den Zettel leider verloren, ich muss den nochmal suchen. Aber da war irgendwie diese Erkenntnis, ja, Gott hat sich dem Werden anheimgegeben. Das hat Jesus getan. Also und damit, also Gott musste sich sozusagen zurückziehen. Bei Hans Jonas ist das so, damit überhaupt ein Gegenüber entstehen kann. Also wenn es einfach nur einfach alles breit, er mit seiner Präsenz breit da ist und es gibt nichts anderes außer ihn, dann kann sozusagen ja kein Gegenüber entstehen und keine Welt entstehen. Und dieses Zurückziehen von Gott, also Raum zu geben und sich dem Werden anheimzugeben, also das Werden auf sich, an sich geschehen zu lassen und das zu ertragen, weil das ist ja das Faszinierende, dass er die Welt aushält und unsere Freiheit irgendwie aushält. Das habe ich irgendwie alles genauso gesehen wie Hans Jonas und ich habe die ganze Zeit gedacht, der hat recht, das stimmt alles, was er sagt, aber irgendwas stimmt auch nicht. Und dann wurde mir klar, das, was er beschreibt, ist Jesus. Also nicht, was er beschreibt, aber was ich darin lese. Und Gott hat sich dem Werden anheimgegeben und hat das ausgetragen und ausgehalten und unsere Freiheit sozusagen mit diesem, ja, also mit diesem ausgebreiteten, dass dazwischen was stattfindet. Also diese Art, wie Jesus am Kreuz hing, ist ja so, so abartig irgendwie, das alles auszuhalten, dass ich das zum ersten Mal das Gefühl hatte, das beschreibt eigentlich Gott. Also wenn ich Gott beschreiben müsste, dann würde ich ihn eigentlich tatsächlich so beschreiben, auch wie Hans Jonas ihn dann beschreibt und dann eigentlich so, wie dieses Bild vom Gekreuzigten ihn beschreibt. Und da habe ich zum ersten Mal die Möglichkeit, also das für möglich gehalten, dass Jesus was mit Gott wirklich zu tun hat.
Und vielleicht, um jetzt den Bogen zu schließen, wir haben vorhin über quasi die Sinnlosigkeit oder auch die Bedrohung der Existenz durch irgendwie Sinnlosigkeit geredet, durch den Tod auch. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr einen Bogen gemacht und sagst, wenn ich dir zuhöre, sagst du, es gibt aber quasi aus dieser christlichen Perspektive dann auch eine neue Perspektive auf den Tod. Eine Beerdigung zu feiern mit diesen Texten und du sagst, und es ist schön, dieser yeah. Tod wird anders wahrgenommen. Yeah. Irgendwie, er ist eingebettet in irgendetwas. Mm. Oder wie würdest du das beschreiben? Oder?
Also ich glaube, dass das bei mir aus meiner Erfahrung mit dem Sterben meines Bruders kommt. Also ich glaube, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte, diese totale Präsenz von Gott und also ja, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, anders als ich es im Buch beschrieben habe, aber wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde ich auch nicht so an den Gräbern stehen heute so. Aber Deswegen, also die Erfahrung im Glauben ist einfach, spielt einfach eine große Rolle. Das ist aber auch gleichzeitig das, was man, finde ich, worüber oft zu wenig gesprochen wird, ist, wenn du anfängst, dich Gott zuzuwenden, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man Erfahrungen macht mit dem Glauben und mit Gott irgendwie. Ja, also ich glaube, dass meine Erfahrung, diese Erfahrung mit meinem Bruder dazu natürlich führen, dass ich das irgendwie so sehen kann jetzt.
Durch die Auferstehung, könnte man sagen, verwandelt sich der Tod, ist falsch, aber der Tod verändert sich, er kriegt eine neue Perspektive, er wird durch die Linse der Auferstehung, auch, oder im Lichte der Auferstehung, wandelt sich der Tod ein Stück weit.
Ja, also das war ja der Anfang von meinem Text, dass ich irgendwie fand, man muss den Tod, man muss die Feindschaft nochmal wieder errichten zwischen uns und dem Tod. Das hat mir irgendwie, fehlt mir das eben manchmal, was ich aber auch verstehen kann, dass man aus so großer Angst vom Tod eben nicht über ihn nachdenken will oder versucht, ihn hysterisch lächelnd auf dem Sofa zu integrieren. Es ändert natürlich alles. Also wenn man anfängt, an Gott zu glauben und an die Auferstehung, also die Auferstehung für möglich zu halten, und dafür sind natürlich die historischen Fakten erstmal total wichtig. Also das finde ich schon sehr bereichernd, wenn Historiker das zeigen können, dass die Jünger auf jeden Fall etwas erlebt haben müssen, was dazu geführt hat, dass sie sehr in ihrer Weise sehr glaubwürdig gesagt haben, weil ich meine, sie haben sich dafür umbringen lassen später. Und das ist, dass man auch psychologisch das nicht unbedingt so deuten muss, dass sie alle einem Wahn verfallen sind. Und also diese ganzen historischen Fakten, das historisch-psychologisch irgendwie frei zu betrachten, ermöglicht einem am Schluss immer noch zu sagen, ja, aber ich kann nicht, also es tut mir leid, ich kann nicht so etwas Beklopptes wie eine Auferstehung von den Toten glauben. Nur wenn man annimmt, dass es die Auferstehung eben gab und dass das möglicherweise, weil die Wirklichkeit eh so durchgeknallt ist, auch wirklich passiert ist, dann verändert sich natürlich das Sterben sowieso. Dann ist das eigentlich nur noch das Brüllen einer Gebärenden am Ende. Also dass, wenn man stirbt, das habe ich auch im Vortrag heute gesagt, dass das dann ein Durchgang ist, also dass man in eine Gesamtbewegung hineingenommen wird von der Auferstehung, die es aber ohne das Kreuz auch nicht gegeben hätte. Und man in dieser Bewegung halt irgendwo hingerissen wird, wo man gar nicht genau weiß, ob man dahin will, weil es so krass ist alles und die Erfahrungen vielleicht auch, die man mit Gott macht, so krass sind. Aber ich glaube, dass das Sterben einfach nur der kleinere Teil dann von diesem riesigen Prozess der Heilung und der Erneuerung ist.